Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir wollen uns heute ein Thema näher anschauen, das wahrscheinlich jede Lehrkraft kennt. Und zwar geht es heute um die Gruppenarbeit. Man stellt sich vor, man hat eine tolle Idee, man verteilt das Material, erklärt die Aufgabe und am Ende ist man einfach nur enttäuscht. Zwei Kinder arbeiten, eins malt, eins redet über was ganz anderes, ein anderes zieht sich komplett zurück und am Ende denkt man, die Gruppenarbeit funktioniert bei dieser Klasse einfach nicht. Jetzt frage ich dich, welche These hast du dazu, warum Gruppenarbeit nicht funktionieren könnte?
Naja, ich würde behaupten, Gruppenarbeit scheitert häufig nicht an den Kindern, sondern an unklaren Rollen, unklaren Aufgaben und fehlender Struktur.
Okay, das ist wichtig, denn wenn Gruppenarbeit misslingt, wird oft den Kindern die Schuld gegeben. Also wird halt sowas gesagt wie, die können noch nicht zusammenarbeiten, die sind zu unruhig, die schaffen das Soziale einfach nicht. Ist das so das, was du auch da mitbekommst?
Ja, genau. Also dabei zeigt die Forschung seit Jahrzehnten etwas ganz anderes. Kooperatives Lernen kann und ist wirksam. Aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Also es reicht nicht, Kinder an einen Tisch zu setzen und zu sagen, hey Kinder, arbeitet mal zusammen. Genau das betonen auch Johnson und Johnson, die sagen, kooperatives Lernen ist nicht einfach das Zusammensetzen von Kindern in Gruppen, sondern das braucht einfach eine ganz klar gestaltete Bedingungen, damit es gelingt.
Okay, ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal als erste These. Also These Nummer eins wäre, dass Gruppenarbeit gar keine Sozialform ist, sondern eher eine Lernform. Und das wird dann oft verwechselt. Also viele behandeln Gruppenarbeit wie so eine Organisationsform. Jetzt lernt man zu zweit, jetzt lernt man zu viert statt allein. Vier Kinder setzen sich einen Tisch, Material in die Mitte und dann legt man los.
Genau. Aber Gruppenarbeit ist didaktisch viel anspruchsvoller. Also denn plötzlich müssen die Kinder nicht nur fachlich denken, sondern gleichzeitig zuhören, erklären, absprechen, aushandeln, Entscheidungen treffen, mit Zeit umgehen können und auch noch Ergebnisse sichern.
Okay, also eigentlich neben dem Schulstoff eine Mehrfachanforderung.
Genau. Und deswegen ist es eigentlich kein Wunder, wenn Gruppenarbeit tatsächlich auch misslingt, wenn diese Anforderungen nicht vorher aufgebaut und eingeübt worden sind. Die OECD beschreibt auch kollaboratives Problemlösen als die Fähigkeit, sich wirksam an einem Prozess zu beteiligen, in dem mehrere Personen ihr Verständnis, ihre Anstrengungen und ihr Wissen bündeln, um gemeinsam eine Lösung zu erreichen. Außerdem zeigt auch die OECD, dass diese Form des Zusammenarbeitens positiv mit Leistungen im Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften zusammenhängt.
Okay, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Gruppenarbeit wird oft mal so ein bisschen angesehen wie, naja, da lernt man eher weniger bei. Aber ist Gruppenarbeit nicht in Anführungsstrichen weniger Unterricht, sondern sogar oft mehr, weil mehr geschult wird und das Ganze auch nochmal positive Effekte auf Grundfertigkeiten hat.
Genau, mehr an sprachlichen Anforderungen, mehr an Selbststeuerung, mehr an soziale Verantwortung und genau deshalb muss sie aufgebaut werden. Also wir können nicht davon ausgehen, dass die Kinder das auf Anhieb können.
Okay, dann würde ich aus dem, was du sagst, auch nochmal die zweite These ableiten. Weil du sagst ja, dass das Ganze kooperativ sein soll und dadurch ist es wirksam für die Kinder. Das heißt aber auch, dass die Aufgabe auch kooperativ aufgebaut sein muss. Also können die Kinder auch nur so gut sein, wie die Aufgabe ist.
Genau, also definitiv. Und sogenannte Gruppenaufgaben sind in Wahrheit gar keine kooperativen Aufgaben. Also wenn ein Arbeitsblatt auch von einem Kind allein erledigt werden könnte, dann ist die Gruppe oft einfach eine Kulisse. Es ist total überflüssig.
Okay, dann passiert genau das, was wir kennen. Ein Kind übernimmt, zwei machen mit, eins guckt zu.
Genau. Oder noch typischer, alle reden, aber niemand braucht den anderen wirklich. Und genau da kommt ein zentrales Prinzip aus der Forschung hinein, positive Interdependenz. Johnson & Johnson beschreiben, dass kooperatives Lernen nur dann entsteht, wenn Kinder so aufeinander bezogen sind, dass sie das Ziel nur und ausschließlich gemeinsam erreichen können. Dazu kommen weitere Kernelemente wie förderliche Interaktion, soziale Fertigkeiten, Gruppenreflexion und so weiter und so fort.
Okay, also geht es gar nicht darum, arbeitet zusammen, sondern die Aussage von Gruppenarbeit sollte eher sein, ihr braucht euch gegenseitig, um diese Aufgabe überhaupt zu schaffen.
Genau. Also zum Beispiel, wenn jedes Kind eine andere Information hat, zum Beispiel, dann ist eine Gruppenarbeit sinnvoll. Wenn unterschiedliche Teilaufgaben zu einem gemeinsamen Ergebnis zusammengeführt werden müssen, dann ist es sinnvoll. Wenn am Ende jedes Kind das Ergebnis erklären können muss, dann ist es auch sinnvoll. Und wenn die Gruppe dann nur fertig ist, wenn alle verstanden haben, wie sie vorgegangen sind.
Okay, und das ist dann echte Kooperation.
Ja, und das ist didaktisch ein ganz großer Unterschied.
Gut, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es oft typisch so ist, ein Kind übernimmt die Führung, zwei machen mit, eins guckt zu. Viele Lehrkräfte möchten ja auch Gruppenarbeit dann offen gestalten und möchten so diese Teamdynamiken haben. Ich glaube aber, das ist oft ganz gut gemeint. Aber das wäre jetzt meine dritte These. Die Offenheit ohne Struktur ist eher keine Chance für viele Kinder, sondern eher eine Überforderung.
Naja, zuerst, also man kennt ja den Spruch, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Aber ja, genau eigentlich. Also gerade jüngere Kinder oder Kinder mit Unterstützungsbedarf zum Beispiel profitieren nicht von vagen Erwartungen, sondern von sichtbaren Rollen und klaren Arbeitsschritten. In der Brandenburger Handreichung zum sonderpädagogischen Förderbedarfsschwerpunkt Lernen zum Beispiel wird sehr konkret empfohlen, Regeln für Gruppenarbeit aufzubauen, Arbeitsschritte einzuüben, Aufgaben zu visualisieren und strukturierte Rückmeldungen einzusetzen. Und dort wird auch betont, dass die Lehrkraft besonders in der Anfangsphase Gruppenprozesse kontinuierlich unterstützen muss. Und ich hatte zum Beispiel vor kurzem beim Seminar auch eine Gruppenarbeit in VHS gegeben und da wurden den Kollegen ganz klar bewusst, welche Anforderungen ja gestellt werden, weil die Rollen waren eigentlich ganz klar verteilt. Die hatten wirklich, jeder hatte eine kleine Karte mit seiner Rolle, worauf zu achten war. Und die eine Gruppe hat es einfach nicht geschafft. Die haben wirklich sehr lange gebraucht, um sich da reinzufuchsen. Die mussten sich gegenseitig liebevoll ermahnen. Dann wurde festgestellt, das Protokoll wurde nicht zu Ende geführt, der eine hat sich nicht immer nur gemeldet, wenn er das Wort irgendwie erteilt bekommen hat und. Also die haben selber als angehende Lehrkraft irgendwie festgestellt, es ist nicht einfach, selbst im Erwachsenenalter, das umzusetzen, wenn es nicht trainiert ist.
Okay, aber das finde ich ganz spannend, weil ja viele Gruppenarbeiten eigentlich genau daran scheitern. Also gar nicht an dem Fachlichen, was die Lehrkraft oft dann gut erklärt, aber die Zusammenarbeit klappt dann nicht und ist einfach zu vage und nicht richtig erklärt.
Genau, weil es wird oft gesagt, was gemacht werden soll, es wird aber selten erklärt, wie man in der Gruppenarbeit arbeiten soll.
Okay, aber was wären jetzt Beispiele? Also wenn du die Rollen verteilst, ist es dann, wer liest vor, wer achtet auf die Zeit, wer fragt nach, wer schreibt mit? Wer kontrolliert, ob alle mitkommen?
Ja, genau. Und dann wundert man sich, dass manche Kinder einfach dominieren oder andere komplett verschwinden, andere sich anderweitig beschäftigen.
Okay, aber dabei ist es gar nicht so Charakterschwäche oder Charakterfehler, sondern eher, dass die Kinder schlicht nicht wissen, in welcher Rolle bin ich gerade? Was soll ich eigentlich dann übernehmen?
Naja, meistens ist man als Lehrkraft ganz schnell so in dieser Schiene, okay, ja, dieses Kind ist sowieso so, dieses Kind kann nicht mit anderen, sozial nicht gut aufgestellt, bla bla. Aber tatsächlich, die Kinder brauchen in Gruppenarbeit nicht einfach mehr Sozialkompetenz, sondern einfach sichtbare Erwartungen. Also ganz klar erläutern, was erwarte ich von den Kindern, wie können sie diese Gruppenarbeit erfolgreich durchführen. Rollen entlasten, Rollen strukturieren, Rollen machen einfach die Beteiligung wahrscheinlicher.
Okay, dann würde ich das mal als vierte These nehmen, weil du hattest ja das von der Brandenburger Handreichung gesagt.
Die Handreichung zum sonderpädagogischen Förderbedarf.
Genau, Lernen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und daraus würde ich jetzt schließen, als vierte These, dass die Rollen eigentlich nur dann helfen, wenn sie ja verstanden und vielleicht sogar eingeübt sind. Also das reicht auch nicht nur einfach zu sagen, ich verteile die Rollen, das muss auch irgendwie geübt und erlernt werden.
Genau, also man hat immer die Tendenz, okay, man verteilt die Rollen und damit hat man es vielleicht schon gut getan irgendwie. Also man hat vielleicht schon man ist vielleicht als Lehrkraft schon ein Stück weiter als andere, die es einfach nur irgendwie erwarten und das war es auch schon. Es reicht aber nicht, irgendwie die Rollen einfach nur auf Kärtchen zu drucken und zu erwarten, die Kinder wissen irgendwie, was sie damit zu tun haben und was es tatsächlich bedeutet. Also wenn man irgendwie den Zeitwächter haben möchte, muss man auch ganz klar sagen, was sind denn genau seine Aufgaben. Wenn man den Protokollanten haben möchte, muss man auch aufschreiben, was macht er denn ganz genau. Die Kinder müssen es genau wissen, was ist deren Aufgaben tatsächlich dann auch sind. Und es muss alles irgendwie sinnvoll sein und es muss auch alles zur Aufgabe passen. Es ist einfach nicht nur wirksam, nur weil es da ist.
Also reicht es eigentlich nicht, so Rollenkärtchen für jede Gruppenarbeit zu haben, so, die man in der Schublade hat und jedes Mal raus wird, sondern die müssen dann tatsächlich auf die Aufgabe angepasst sein.
Genau, also wenn man einen Materialchef irgendwie hat, der nur Material verteilt, löst das doch lange kein fachliches Problem. Also wirksame Rollen helfen beim Denken und beim Koordinieren und beim Lösen. Wenn seine Aufgabe ist, Materialchef zu sein, dann ist er einfach Materialchef, er denkt halt nicht mit.
Hm. Dann was hätte oder welche Rollen würden dir jetzt spontan einfallen? Also Materialchef. Wenn jetzt wenig Material gebraucht wird, ist das ja wahrscheinlich eher eine Rolle, die überflüssig ist. Was wären so, sag ich mal, Rollen, die bei relativ vielen Gruppenarbeiten rankommen?
Na, der Leser zum Beispiel, also würde die Aufgaben vorlesen. Aufgabenklärer, der würde sie vielleicht mit Eigenworten nochmal umformulieren. Man hätte der Wächter, der das Wissen nochmal irgendwie abfragt, um sicher zu sein, dass alle irgendwie wirklich den Inhalt verstanden haben.
Also alle den gemeinsamen Stand haben.
Genau, dass die den Lernstand quasi geprüft haben. Also eine Art Selbstdiagnose in der Gruppe etabliert haben. Dann hat man den Schreiber, der schreibt alles auf, also führt Protokoll. Dann hat man den Zeitwächter. Und da geht es nicht darum, dass er guckt irgendwie, dass man noch genügend Zeit hat, dass er nur die Uhr quasi im Blick hat, sondern es geht darum tatsächlich, dass er den Ablauf dieser Gruppenarbeit zeitlich strukturiert, also dass sie sich wirklich gewisse Zeitfenster etablieren und besprechen, wann sie was wie machen sollen. Dann hat man den Sprecher, der am Anfang, am Ende quasi nochmal die Arbeit der Gruppe präsentiert. Und dann hat man noch sonstige Leute, die noch Fragen oder Rückfragen irgendwie beantworten und. Wichtig ist, es muss zur Aufgabe irgendwie passen. Es muss irgendwie innerhalb dieser Gruppenarbeit stattfinden können, ohne dass die Kinder es jeweils einzeln bearbeiten könnten. Und die Aufgaben müssen irgendwie ein Denken zur Aufgabe beinhalten.
Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es darum, dass gute Rollen nicht nur das Verhalten der Gruppe steuern sollen, sondern auch das Denken und Mitdenken fördern sollen.
Genau. Und sie müssen eingeübt werden. Also in der Forschung wird dann auch beschrieben, dass Lehrkräfte Gruppen und Aufgaben so strukturieren müssen, dass die Schüler wirklich interdependent arbeiten können. Dass sie miteinander sprechen, dass sie Ressourcen teilen, dass sie ihr Denken irgendwie versprachlichen können. Und Lehrkräfte spielen dabei eine Schlüsselrolle, wenn sie für die Qualität der Interaktion sorgen. Und das geht nur mit Übung.
Okay, also ist das Erlernen von Rollen Unterrichtsinhalt und nicht nur der Organisation geschuldet?
Genau, und das ist meistens immer der Knackpunkt. Also viele Kollegen stehen da und sagen, ja, ich habe Gruppenarbeit gemacht, das hat nicht funktioniert. Dabei hatte jeder seine Rolle. Der eine war Zeitwächter und fragt mal, okay, was war denn genau seine Rolle als Zeitwächter? Ja, er hatte die Uhrzeit im Blick. Das funktioniert nicht. Und wenn man die Kinder fragt, die werden auch sagen, ich hatte die Uhr im Blick, ich war für die Zeit zuständig. Nein, du bist nicht für die Zeit zuständig, du bist für die Einteilung der Zeit zuständig. Und das macht einen Unterschied. Mhm. Aber wenn es den Kindern nicht klar ist, dann können sie das nicht meistern und dann ist man unzufrieden.
Okay, dann würde ich daraus die fünfte These so ein bisschen ableiten. Was du hier im Endeffekt sagst, ist, wenn du schon Kollegen hast, die Zeitwächter einsetzen, also schon Rollenverteilung machen, dann lassen sie die Kinder aber zu früh los und lassen sie zu früh selbstständig arbeiten, bevor die Rollen tatsächlich wirklich eingeübt sind und erlernt wurden.
Genau. Aber Selbstständigkeit entsteht ja nicht durch die Abwesenheit der Lehrkraft. Also da sagt Hattie auch, da komme ich wieder auf die 7C, also Clarity ist ganz wichtig. Die Kinder müssen genau wissen, was sie zu tun haben, wie sie es zu tun haben. Und das geht nicht ohne Lehrkraft. Also diese Selbstständigkeit, ich glaube, dazu haben wir schon eine Folge auch gemacht, die entsteht irgendwie nur durch gute Begleitung. Also auf die Lehrkraft kommt es an.
Okay, aber was heißt das konkret?
Na, die Lehrkraft beobachtet, sie stoppt, sie klärt, sie spiegelt, sie hinterfragt, sie fokussiert, sie strukturiert nach. Nicht dauernd und auch nicht kontrollierend, aber so, dass es gezielt ist von Anfang an. Sie geht nochmal in die Gruppe rein als Beobachter, sie hinterfragt, warum die Kinder das so machen, ob die Kinder jetzt eine Rückmeldung geben können zu der bisherigen Arbeit, zur bisherigen Gruppenarbeit, ob sie gerade ein gutes Gefühl haben, ob sie wirklich zielführend arbeiten können und so weiter und so fort und versucht so zu lenken. Es geht nicht darum, also ich bin jetzt nicht zufrieden mit der Leistung, ich sehe euch, wir arbeiten. Nein, es geht immer noch um Rückmeldung und Reflexion, Selbstreflexion. Und da kann man sich als Beobachter hinsetzen und immer wieder hinterfragen und gucken.
Also es ist eher eine Art Coaching, als die Kinder einfach laufen lassen.
Genau, also die Brandenburger Handreichung formuliert das auch deutlich. In der Anfangsphase der Gruppenarbeit ist die Lehrkraft stark gefordert, Unterstützung für Gruppenprozesse zu geben, etwa zum Beispiel, indem sie auf störende Bemerkungen aufmerksam macht, das Eingehen auf Ideen anderer hervorhebt oder Fortschritte verbalisiert.
Okay, ich finde, das passt ganz gut zu vielen Klassenzimmererfahrungen. Also wenn Lehrkräfte so kurze Zwischenstopps einbauen, dann läuft die Gruppe meistens besser.
Ja, genau, das ist auch meine Erfahrung. Also zum Beispiel, wenn man die Zeit stoppt nach ein paar Minuten und einfach mal fragt, wer kann die Aufgabe jetzt in eigenen Worten irgendwie formulieren oder nochmal irgendwie kurz mal stoppen und die Gruppe reflektiert intern irgendwie, wie die Zusammenarbeit bisher ist. Kurz, nur kurz. Es geht wirklich um, damit sie nochmal, um sie nochmal in die Arbeit zu schicken, aber mit dieser Selbstreflexion. Und dann merkt man, die Gruppen funktionieren dann immer besser. Es ist wie, ich hatte es mal erzählt, ich hatte irgendwie Interviews machen lassen in der Klasse und die Kinder kannten die Methode gar nicht. Die sind wild rumgelaufen. Also wir hatten zwar die Regeln irgendwie besprochen und so und trotzdem war die Tonlage halt nicht so leise, dass es angenehm war. Es war trotzdem, es hielt sich in Maßen und wer mich kennt, der weiß, meine Anforderungen sind recht hoch, aber es war noch nicht leise. Und dann habe ich auch kurz gestoppt, Eiszeit, die Kinder standen, die haben sich nicht mehr bewegt und wir haben kurz reflektiert, wie war die Tonlage. Und viele haben gesagt, ja, ich glaube, ich bin zu aufgeregt noch, ich bin noch zu laut. Und dann habe ich gesagt, okay, jeder geht kurz in sich, überlegt und dann starten wir eine zweite Runde. Und die zweite Runde war wunderbar. Also das zeigt irgendwie immer wieder Reflexion, Selbstreflexion, Feedback ist enorm wichtig, um einfach eine Verbesserung im Verhalten, in den Arbeitsweisen erwirken zu können.
Hm. Mache ich tatsächlich beim Fußballtraining auch, dass ich immer wieder, wir machen ja viel Spielformen und die unterbreche ich auch ständig und frage die Kinder, was funktioniert gerade gut, was nicht. Ich finde, es klingt immer so simpel, aber es ist ziemlich wirksam.
Ja, weil dadurch die Verantwortung sichtbar wird. Also die Kinder merken, okay, die Verantwortung liegt nicht bei der Lehrkraft, sondern bei mir selbst.
Okay, dann lass uns daraus mal die nächste These bauen. Denn was du ja eigentlich sagst, ist, Gruppenarbeit braucht individuelle Verantwortung. Also es geht nicht darum, dass jeder alles macht, sondern dass jeder eine eigene Verantwortlichkeit hat.
Genau, also wir brauchen auf jeden Fall individuelle Verantwortlichkeiten. Wenn am Ende nur die Gruppe bewertet wird, ohne dass sichtbar wird, was jede einzelne Person verstanden oder beigetragen hat, entsteht offenbar ein Mitnahmeeffekt.
Das ist tatsächlich, was meine Kinder oft in der Schule von Gruppenarbeiten irgendwie berichten. Vor allen Dingen, wenn es über mehrere Stunden hinweg geht, dann der eine hat gar nicht mitgemacht, der hat dann die ganze Zeit irgendwie auf seinem Handy gespielt, der nächste hat dann die Präsentation nicht so gemacht wie besprochen. Und am Ende kriegen dann alle die gleiche Noten und ja, im Endeffekt denkt jeder, dass er eine bessere Note gehabt hätte, wenn er ohne die anderen die Sachen erledigt hätte. Also oftmals ist es gefühlt zumindest von den Kindern so, zwei arbeiten und zwei profitieren mit.
Genau, also meistens sind von den Kollegen eine Form der Differenzierung, die stecken irgendwie leistungsstarke Kinder mit leistungsschwachen Kindern zusammen in einer Gruppe und hoffen, dass die einen die anderen irgendwie pushen, je nachdem wie das Ganze dann aufgebaut und mit den Kindern trainiert ist, wirkt es oder es wirkt es eben nicht und an unseren Kindern sehen wir oft, meistens funktioniert es halt nicht. Deshalb betont ja die Forschung zu kooperativem Lernen immer wieder, dass Gruppenlernen dann besonders wirksam ist, wenn ein gemeinsames Ziel und individuelle Verantwortung zusammenkommen. Also Johnson & Johnson nennen beides als Kernelement. Dabei wird noch hervorgehoben, dass die Aufgabenstruktur so angelegt sein muss, dass alle beitragen und alle interagieren müssen.
Okay, aber wie würdest du das jetzt im Alltag umsetzen?
Na, jedes Kind hält einen eigenen Merksatz fest zum Beispiel. Oder jede Person beantwortet am Ende eine kurze Exit-Frage. Also meine Kinder in der Klasse muntern, die fahren total auf diese Exit-Ticket irgendwie ab und die sind schnell gemacht. An der Stelle würde ich nochmal auf die KI-Tools von Eduki hinweisen wollen. Also hört sich gerade nach Werbung, wir haben aber keine gewerbliche Partnerschaft mit Eduki an der Stelle gesagt. Genau, aber das Tool produziert diese Exit-Tickets. Also man gibt ein Thema ein, eine Klasse, ein Thema, ein Fach und das Ding spuckt es quasi aus.
Das ist aber was heißt Exit-Ticket?
Also das Exit-Ticket, das ist eine kurze Abfrage. Du kannst es gestalten, wie du möchtest. Ich mache es regelmäßig am Ende einer Stunde. Ich mache es in A5 oder A6-Format. Das ist wirklich so ein paar Fragen oder ein paar Aufgaben, die Kinder wirklich schnell lösen sollen, die dann entweder nochmal gemeinsam korrigiert werden, ganz schnell im Plenum, oder die einkassiert werden, damit ich gucken kann, wie der Stand der Kinder ist, einzeln. Und das funktioniert.
Und dann dürfen sie in eine große Pause. Deswegen Exit-Ticket.
Genau.
Okay.
Dann dürfen sie raus, wenn sie das abgegeben haben. Die Gruppe präsentiert, aber die Lehrkraft fragt, zählen noch unterschiedliche Kinder oder es gibt noch gemeinsame Aufgaben und zusätzlich noch einen individuellen Nachweis zum Beispiel.
Okay, und damit ist die Gruppenarbeit dann nicht mehr so anonym?
Genau, also und dadurch ist es auch fairer. Mhm. Also dann haben die Kinder, die leistungsstarke Kinder, haben nicht das Gefühl, irgendwie die ganze Arbeit geleistet zu haben. Die anderen wissen, die werden trotzdem noch kontrolliert und können sich nicht ausruhen. Es ist auch wichtig, irgendwie die Regeln dann nochmal zu besprechen. Ich hatte letztens ein Gruppenpuzzle gemacht. Das erste Mal auch. Die Kinder waren von der Methode richtig begeistert, aber trotzdem haben sie festgestellt, okay, wir sind nur so gut als Klasse, also wir kriegen wirklich alle Themen richtig erläutert, wenn wirklich alle den Part quasi nutzen, eins zuerst alleine lesen und dann zweitens mit dem Partner lesen und besprechen. Wenn das nicht funktioniert hat, dann bin ich für meine Peergruppe gar kein guter Partner. Also, und das muss klar sein.
Okay, weil du jetzt das Thema Sprechen gesagt hattest. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ich glaube auch schon wieder 3, 4, 5 Folgen her, das Thema Sprache.
Wenn Kindern die Worte fehlen, war das.
Genau. Und eigentlich war ja da die These, dass wir gesagt haben, naja, die Kinder müssen diese Fachsprache auch können, um sich überhaupt, um ihr Wissen überhaupt auszudrücken. Ist das auch wichtig für die Gruppenarbeit und ist das ein Punkt, warum Gruppenarbeit auch scheitern kann, dass die Kinder sich zwar unterhalten sollen, aber gar nicht können? weil ihnen die Sprache fehlt?
Ja, ganz klar. Also die Kinder müssen bei der Gruppenarbeit, die müssen erklären, die müssen begründen, die müssen widersprechen, die müssen nachfragen, die müssen zusammenfassen, die müssen Ergebnisse präsentieren, die müssen argumentieren. Also wenn sie diese sprachlichen Mittel gar nicht haben, wenn sie die gar nicht gelernt haben, dann wirken sie schnell einfach nur schwach und obwohl einfach nur die Sprache halt fehlt.
Okay, also Scheitern von Gruppenarbeit kann auch einfach ein Sprachproblem sein. Die Rollen können sitzen, die Aufgabe ist verstanden, aber die Kinder schaffen es nicht, miteinander zu sprechen.
Ja, ganz oft sogar. Also der Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg betont fächerübergreifend die Bedeutung von Kommunikation und beschreibt sie als soziale Handlung mit dem Ziel der Verständigung. In Teil B zum Beispiel vom Rahmenlehrplan werden dann explizit Planungs- und Produktionsprozesse in Einzel- und Gruppenarbeit genannt. Also da sieht man, dass das nicht einfach nur eine Methode, die für den Unterricht irgendwie zwar relevant sind, sondern die ist ganz klar verankert. Das sind wirklich Kompetenzen, die Kinder irgendwie lernen müssen und die dann dementsprechend aufgebaut werden wollen. Zugleich sollen auch Mediennutzung eine Lernkultur unterstützen, in deren Mittelpunkt quasi problemorientiertes, selbstgesteuertes, kooperatives und kreatives Lernen dann entsteht.
Gut, das heißt, man müsste Gruppenarbeit viel stärker sprachlich vorbereiten.
Genau, also ganz klar, grundsätzlich, also ich glaube, das hatten wir in der Folge wirklich, wenn Kindern die Sprache fehlt oder die Worte fehlen. Man kann es mit Salzstartern immer wieder, also wenn die einfach mal im Klassenraum einfach da sind, immer, die braucht man immer, ständig, in jedem Fach. Und dann sind es einfach Satzanfänge, ich denke das, weil ich kann so erklären, warum und so weiter und so fort, damit die Kinder wissen, wie sie starten sollen, dass, um sie zu ermutigen, auch in ganzen Sätzen zu sprechen und dass sie sich überhaupt trauen zu sprechen, weil sie schon den Start haben von dem Satz und dann kostet halt weniger Überwindung, weil ich weiß, womit ich anfangen soll und den Rest kann ich vielleicht gedanklich irgendwie strukturieren.
Ja, also wenn du dann diese Starter-Sätze, hattest du die, glaube ich, genannt?
Satzstarter,
wenn du die bereitstellst, dann stellst du für eine Gruppenarbeit nicht nur das Material bereit, sondern auch Sprache.
Ja, genau. Also, weil Kommunikation gelingt ja nur über Sprache. Anders funktioniert es ja nicht. Das ist dasselbe wie in Mathematikunterricht. Wenn man irgendwie die Begriffe nicht parat hat, dann können die Kinder irgendwie vielleicht ihre Gedanken nicht zum Ausdruck bringen. Die können irgendwie nicht versprachlichen, was sie genau meinen. Und auch die Gebärdensprache zum Beispiel ist eine Sprache. Und das ist für die Kinder, die damit groß geworden sind, ist das immer die Muttersprache tatsächlich auch. Also das, auch das hat eine Relevanz. Das bedeutet, die zweite Sprache, die die Kinder lernen, die deutsche Sprache quasi, die die Kinder in der Schule dann lernen werden, wenn sie selber irgendwie hören und sprechen können, ist es dann die deutsche Sprache, die zweite Sprache. Aber man sieht ja, dass Kommunikation nicht ohne Sprache funktioniert.
Gut, jetzt wo wir das alles so zusammengefasst und diskutiert haben, würde ich so eine kleine Abschlussthese, glaube ich, machen wollen, wo ich das alles zusammenfasse. Und das wäre, ich würde sagen, also gute Gruppenarbeit, dass sie auch gut funktioniert, muss aufgebaut und nicht angeordnet werden. Also ist nicht so ein Schalter, den man umlegt, wo man dann einfach sagt, ihr macht jetzt Gruppenarbeit, sondern das ist tatsächlich eine Lernform, die erlernt und erarbeitet werden muss.
Genau, also es ist im Grunde eine Kompetenz und die muss einfach Schritt für Schritt für Schritt aufgebaut werden.
Wenn du immer sagst Schritt für Schritt für Schritt, das heißt also, man muss hier klein anfangen.
Genau, unbedingt. Also erst die Partnerarbeit, dann kurze kommunikative Mikroformate und dann einfache Gruppenphasen mit klaren Strukturen und erst später komplexere Aufgaben. Und es ist okay, auch mal eine Methode zu testen, also die Inhalte so klein zu halten, dass man nur die Methode, Fokus auf die Methode quasi, dass das angeübt wird. Wie, als ob die Methode mein Unterricht, mein Thema des Unterrichts irgendwie wäre. Also, und so mache ich das auch bei neuen Methoden. Also, weil wenn ich sowohl Inhalte als auch Methode neu habe, die Kinder kommen durcheinander. Das funktioniert ja nicht und das ist schade um meine Vorbereitung bei dem Thema. Dementsprechend mache ich immer eine Stunde Methodentraining.
Okay, klingt ein bisschen unspektakulär, aber ist wahrscheinlich realistischer, als wenn du sofort irgendwie Riesenprojektgruppen startest.
Ja, genau. Und das passt eigentlich zum Bildungsauftrag. Also die KMK betont auch in der Strategie Bildung in der digitalen Welt, dass Kompetenzen für Teilhabe und Bildungswege verbindlich aufgebaut werden müssen. Also Lernumgebungen und Prüfungsformate sollen sich aus dem Unterricht entwickeln. Und Kooperation und Kommunikation sind dabei kein Nebenthema, sondern wirklich ein Teil des Kompetenzrahmens, was wir aufbauen müssen.
Okay, also auch aus curricularer Sicht ist die Gruppenarbeit nicht bloß irgendwie so eine nette Abwechslung.
Genau, also eigentlich ganz klar nicht. Es ist jetzt wirklich Teil von Kompetenzentwicklung und eben nur dann, wenn sie wirklich systematisch aufgebaut wird. Also es ist nicht nur, ich habe mal heute eine schöne Gruppenarbeit geplant, weil ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben wollte oder sonst was, sondern es muss wirklich systematisch geplant, systematisch aufgebaut werden.
Du hattest es ja mal immer anklingen lassen jetzt bei der vorigen Diskussion, aber ich würde gerne jetzt mit dem, was wir alles so erarbeitet haben und uns angeguckt haben, nochmal genau bündeln, gerne ein bisschen knapper. Was sagt die Forschung?
Na, erstens, also kooperatives Lernen ist gut untersucht und kann Lernleistungen, Motivation und soziale Prozesse positiv beeinflussen. Aber nicht automatisch. Also das heißt nicht, weil wir das jetzt machen, dass es ja sofort funktioniert. Zusammengefasst kann man einfach sagen, dass der Erfolg besonders dann von klar strukturierten Aufgaben, Interdependenz und der aktiven Rolle der Lehrkraft irgendwie davon abhängt.
Mhm.
Zweitens kann man noch kurz Johnson & Johnson nennen. Also die unterscheiden klar zwischen echter Kooperation und bloßem Arbeiten in Gruppen. Das finde ich echt wichtig, weil meistens ist es, was die Kinder im Unterricht treiben, ist wirklich Zusammenarbeiten in Gruppen. Zentrale Elemente sind dann gemeinsame Zielbindung, individuelle Verantwortlichkeiten, unterstützende Interaktion, soziale Fertigkeiten und Gruppenreflexion. Dann käme noch meiner Meinung nach PISA dran, also beziehungsweise die OECD dann. Die zeigen, dass kollaboratives Problemlösen eng mit fachlichen Leistungen zusammenhängt. Also Kooperation ist also keine weiche Zusatzfähigkeit, sondern einfach mit Lernen im Kernbereich verknüpft ist. Und auch in Brandenburg wird Gruppenarbeit nicht als freies Laufenlassen beschrieben, also im Rahmenplan zum Beispiel, sondern wirklich als etwas, das durch Regeln und visualisierte Schritte und strukturierte Rückmeldungen einfach gezielt aufgebaut werden muss. Also, und zum Thema Struktur hatten wir auch mehrere Folgen mittlerweile. Und von allen Rückmeldungen, die ich habe, viele melden einfach zurück, dass je strukturierter sie rangehen, je klarer sie die Kollegen auch für sich selbst irgendwie werden und diese Erwartungen auch klar irgendwie verbalisieren und versprachlichen, dann umso besser läuft auch das Ganze im Unterricht.
Und was sagt Hatti?
Ja, auch in Hattis Visible Learning zum Beispiel. Taut kooperatives Lernen positiv auf. In den Rankings zum Beispiel liegt kooperative Learning bei 0,4. Also die Kinder sind grundsätzlich kooperationsbereit. Man sieht, bei 0,4 ist es schon wirksam. Der Vergleich kooperative versus individualisiertes Lernen, der liegt bei 0,55. Also das heißt nicht, man soll immer nur Gruppenarbeit oder immer nur Einzelarbeit, aber es heißt, gut gemachte Kooperation kann wirksam sein, muss aber nicht.
Dann lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen auf die Praxis gucken. Also was sollen dann die Lehrkräfte im Alltag anders machen?
Ja, erstmal die Aufgabe kooperativ machen, also nicht die vier Kinder zusammenarbeiten lassen, sondern dafür sorgen, dass diese vier Kinder einander wirklich brauchen, um eine Lösung zu finden. Die Rollen klein halten, aber funktional. Also lieber wenige, aber klare Rollen als bunte Rollenkarten ohne wirklich Wirkung. Und genau klar ansagen oder aufschreiben, visualisieren, was ist denn die Aufgabe tatsächlich. Also nicht dem Ganzen nur einen schönen Namen geben, sondern ganz klar, was sind deine Aufgaben. Danach Arbeitsschritte visualisieren, also zum Beispiel mit der Tafel, Aufgaben lesen, Ziel klären, Beiträge sammeln, Ergebnisse sichern, also dass den Kindern ganz klar ist, wie der Ablauf ist, damit es keine Rückfragen gibt in dem Sinne. Je strukturierter ich das Ganze gestalte, umso besser ist es für mich als Lehrkraft, umso selbstwirksam erleben sich auch die Kinder, weil sie sehen, dass sie das alles selbst bewältigen können. Und auch das wird ja in den Rahmenlehrplänen quasi befürwortet, dass alles so visualisiert ist, dass die Kinder irgendwie selbstständig arbeiten können. Ich würde auch empfehlen, Zwischenstopps einzubauen, nicht erst am Ende schauen, sondern wirklich immer wieder kleine Checkpoints einzubauen, um sicher zu sein, dass die Kinder die Chance haben, auch währenddessen reflektieren zu können, um nicht erst am Ende festzustellen, dass sie gescheitert sind und dass ich selbst als Lehrkraft dementsprechend auch gescheitert bin, sondern schon während des Prozesses wirklich kurz mal kleine Checks einbauen, dass die Kinder Zeit haben zum Reflektieren. Und dann die individuelle Verantwortung absichern. Also am Ende muss jedes Kind quasi zeigen können, was es verstanden hat.
Wenn du die Folge jetzt in einem Satz zusammenfassen müsstest, was wäre so dieser Merksatz, den die Lehrkräfte mitnehmen sollten?
Gruppenarbeit scheitert selten daran, meiner Meinung nach, dass die Kinder nicht kooperieren wollen, sondern oft daran, dass wir als Lehrkraft Kooperation nicht präzis genug unterrichten.
Okay.
Das ist, glaube ich, mein Punkt. Ein gutes Beispiel ist auch irgendwie, man erwartet zum Beispiel nicht, dass vier Kinder, die gemeinsam sitzen und zusammenarbeiten, plötzlich halbschriftlich oder schriftlich dividieren können. Nur weil sie zu viert an einem Tisch irgendwie sitzen. Also warum erwarten wir dann, dass sie automatisch gemeinsam planen, denken, sprechen, argumentieren können, Verantwortung übernehmen, nur weil sie auf einmal plötzlich zu viert sitzen?
Hm. Also ist Gruppenarbeit nicht per se gut oder per se schlecht?
Nee, und es ist nur dann stark, wenn sie als das behandelt wird, was sie ist. Eine komplexe Lernform, die Struktur, ganz viel Sprache, ganz viel Verantwortung und gezielte Begleitung braucht.
Und vielleicht ist das genau diese Entlastung für die Lehrkräfte. Also wenn Gruppenarbeit misslingt, ist es nicht automatisch ein Beweis dafür, dass die Kinder nicht gruppenfähig sind.
Nee, genau, sondern es ist oft eigentlich ein Hinweis darauf, dass Aufgabe, Rolle oder Ablauf einfach nicht klar waren.
Okay, und dann war dann oft die Konsequenz nie wieder Gruppenarbeit.
Genau, und meine Konsequenz wäre bessere Gruppenarbeit. Also ich frage am Ende in einer neuen Methode tatsächlich auch, ich hole mir auch selber Feedback ein und ich frage die Kinder, okay, ich hatte das so vorbereitet, was hat gepasst, was hat gefehlt, was können wir beim nächsten Mal anders machen, was hättet ihr noch anders gebraucht? Also man kann sich auch als Lehrkraft irgendwie Feedback holen. Ich gehe einfach in diese Methode rein, ich sage, Kinder, wir wollen eine neue Methode testen, das hatten wir noch nicht, lass uns starten, lass uns üben, das sind die Regeln, es wird so laufen, so und so, wir testen und am Ende hole ich mir Feedback ein, es kostet nicht und so haben die Kinder auch irgendwie das Gefühl, den Unterricht auch mitgestalten zu wollen. Das heißt, das fördert wieder die Akzeptanz. Also es kann eigentlich nur positiv sein, eine Gesprächskultur im Unterricht, über den Unterricht und die Unterrichtsgestaltung zu führen und zu etablieren. Also ich kann nur dazu appellieren, nicht als Lehrergott irgendwie oben zu stehen, sondern wirklich mit den Kindern ins Gespräch zu gehen. Und die haben immer coole Ideen, wie sie sich alles irgendwie vorstellen. Also ich, für meinen Teil, würde mich freuen, wenn diese Woche, also wenn die Kollegen uns hören, ist es dann Montag, wenn sie nach dem
Zuhören... Also Montag kommt immer der Podcast raus.
Genau.
Aber manche hören uns natürlich auch an anderen Tagen.
Genau, also ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Kollegen, nach dem Hören quasi von dieser Podcast-Folge sich nochmal ransetzen, eine Gruppenarbeit die Tage irgendwie vorbereiten, nochmal durchführen und vielleicht sich schriftlich einfach mal bei mir melden, um mir zu berichten, wie es funktioniert hat. Das würde mich echt brennend interessieren. Ich kann versprechen, es funktioniert eigentlich besser. Also nicht verzweifeln, nicht sagen, nicht gruppenfähig, sondern es kann nur besser werden.
Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich bedanke mich auch.
Und bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementar Wissen gehört habt.
Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen und teilt uns gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen.